Hallo und herzlich willkommen zu bauherrn-werden.de, die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. In der heutigen Interviewfolge, ja, wir haben, ist eigentlich kein Interview, wir haben eine Partnerfolge sozusagen, habe ich den Peter Rechberger bei mir zu Gast aus Österreich, ja. Erstmal, Peter, schönen guten Tag und herzlich willkommen zum Podcast.
Ja, hallo Maxim, danke für die Einladung. Ja,
sehr schön. Mich. Genau. Und der Peter hat sich bei mir gemeldet und gesagt, fand ich ganz spannend. Er selbst ist aus Österreich. Der Podcast wird gehört nicht nur in Deutschland, ist klar, auch in Österreich und der Schweiz. Und der Peter hat dann gesagt, ja, findet er ganz spannend, was ich mache. Und er selbst ist Lehrer und unterrichtet eben auch auf dem Gebiet. In Österreich ist es ein bisschen anders. Das werden wir auch noch mal gleich hören, weil das da war ich auch erstaunt, was für ein System dahinter steckt. Fand ich auch sehr spannend. Hat man bei uns hier in Deutschland nicht, aber wäre ein schönes Modell. Und hat dann gesagt, er findet das interessant. Er hat dazu auch ein Schulbuch geschrieben, also zum Bauen. Ja. Und hat immer wieder Situationen, wo er auf meinen Podcast verweist. Da fühlte ich mich natürlich sehr geehrt. Und so haben wir gesagt, hey, vielleicht machen wir eine Podcast-Folge zusammen, in der wir dann auch über die sogenannten Bauweisheiten sprechen können. Die sind ja dann unabhängig, ob es in Österreich oder in Deutschland ist, diese Bauweisheiten, die gelten dann übergreifend. Aber erstmal, Peter, kommt man dazu, Bauwesen zu unterrichten?
Ja, das ist hier in Österreich, gibt es eigene Schulen, das sind höhere technische Lehranstalten. Mhm. Die haben jetzt ein Jahr länger als ein Gymnasium, ja, bis dann bei uns heißt es Matura, bis zum Abi in Deutschland. Ja. Das heißt, die kommen dann mit 19 erst raus und haben aber dann eine komplette technische Ausbildung auch gemacht und können dann eigentlich gleich eingesetzt werden in einem Planungsbüro oder als Bauleiterassistent oder als vorwiegend eigentlich Techniker in Baubetrieben oder in Planungsbüros und sind eigentlich sehr, sehr beliebt bei den diversen Firmen und sind eigentlich gute Mitarbeiter und sind natürlich auch früher zu haben, weil die müssen dann jetzt dann nicht noch ein ganzes Studium hinten anhängen, sei es jetzt also von der Fachhochschule oder auf einer technischen Universität. Genau. Und haben aber schon genügend Rüstwerkzeug, um sich auch in der Praxis zu profilieren. Und manchmal bedarf es auch gar nicht unbedingt eines Studiums. Und einige, wenn sie wollen, die haben ja Abi, die haben Matura, sie können ja auch jederzeit dann auch weiter studieren und sich noch da vertiefen. Und ich unterrichte auf so einer höheren technischen Lehranstalt in Linz in Österreich und zwar das Fach Baubetrieb. Mhm. Und in dem Zusammenhang habe ich jetzt mal ein Schulbuch auch geschrieben für meine Schüler, wo halt niederschwellig der Zugang zum Bauwesen in Bau betrieblicher Hinsicht, allerdings auf Österreich eben gemünzt beschrieben ist.
Ja.
Und da ist eben ein Kapitel, der diese grundlegenden Bauweisheiten. Und das wollte ich, denke ich mir, das ist hilfreich, vielleicht nicht nur jetzt für meine Schüler, sondern auch für Bauherren. Und somit bin ich an dich herangetreten, ob wir das nicht da mal besprechen wollen und eine Podcast-Folge darüber machen sollen.
Genau. Genau. Sehr schön. Und ich finde es ja klasse, weil da kommen dann junge, motivierte Absolventen, die eben ja auch schon gewisse Grundlagen im Bauwesen haben. Und das wird ja, denke ich mal, auf dem Markt, also wenn man dann sozusagen mit Abitur und im sozusagen nochmal eine Vertiefung im Bauwesen hat, ist es natürlich von Vorteil. Teilweise kann man dann auch direkt in den Beruf einsteigen oder halt eben man merkt, okay, das Thema macht einem Spaß. Man kann da tiefer reinsteigen und dann nochmal Studium da hinten dran setzen. Und man dadurch, dass man die Grundlagen schon kennt, wird man auch schon irgendwo Gefallen finden oder einfach sich sagen können, okay, mache ich jetzt eher Architektur, mache ich jetzt eben Bauingenieur oder gehe ich, ne, also in welche Sparte gehe ich denn überhaupt rein für das Studium? Und finde ich eigentlich auch ganz, ganz sinnvoll, ne, dass man so ein System eigentlich auch hat.
Ja, also wie gesagt, ist auch bei den Firmen sehr, sehr beliebt und sind ja zuverlässige, gute Mitarbeiter mal fürs Erste und ja, jeder hat mal einen Einblick und weiß dann wirklich, was er machen möchte.
Ja.
Das ist auf jeden Fall hilfreich, genau.
Ja. Genau, genau. Und das Buch, das du geschrieben hast, also das Buch können wir natürlich nicht verlinken, das ist ein Schulbuch, das ist auf dem österreichischen Markt ausgelegt, das ist klar, aber du hast gesagt, wir hätten eine Leseprobe, die wir in den Shownotes mit verlinken könnten, wo man dann eben darauf zugreifen kann, dann nochmal sich das Ganze anschauen kann und so weiter, ne?
Genau, richtig. Da gibt es auf der Verlags-Homepage von HPT in Österreich gibt es da den Link und den können wir dann in den Shownotes dazu
helfen. Super.
Genau.
Super.
Sehr das gut. Sind dann halt die ersten zwei Kapitel. Das ist mal Bauprojektablauf, ja, wo es so um grundlegende Zusammenhänge geht. Das ist mir auch immer ganz wichtig bei meinen Schülern. Einfach, damit man ein paar Fachwörter mal weiß und Zusammenhänge mal kennt und weiß, in welcher Schublade ist das.
Ja.
Welche Verantwortung steckt da dahinter auf niederschwelligem Niveau? Genau.
Genau, super. Okay, und dann ich glaube, das war jetzt gut für die allgemeinen Infos. Und jetzt können wir auch direkt mal mit dem Thema einsteigen zu den grundlegenden Bauweisheiten. Also ich fand das ja so schön. Grundlegende Bauweisheiten sind sowohl in Österreich als auch in Deutschland eben, ja, interessant oder gleich. Und ich würde mal sagen, wir starten gleich mal mit dem ersten, was du da auch drin hast. Das ist nämlich das Baugrundrisiko. Ja, sag du mal was dazu. Oder vielleicht fange ich mal an und ich sage da mal was dazu. Und dann können wir uns ja ergänzen und dann schauen wir bei dem nächsten Thema. Ne? Also das Baugrundrisiko sagt ja eigentlich das aus, korrigiere mich, wenn ich da irgendwie falsch liege oder ergänze, wenn es für Österreich ein bisschen anders ist, ist ja eigentlich, dass der Bauherr für den Baugrund haftet. Bedeutet, ich brauche ein Bodengutachten, um eben mit den Arbeiten starten zu können. Ich brauche ein Bodengutachten, damit der Statiker weiß, welche Lasten aufgenommen werden können, wie gegründet werden kann, was im Untergrund sich befindet, wo ist das Wasser, gibt es da Felsen, was für einen Boden hatten wir da, und damit ist es nicht nur für die statische Sachen relevant, sondern auch eben beim Aushub. Wenn das Aushubsmaterial rauskommt, muss das ja dann auch nochmal entsorgt oder gelagert werden, und die Deponien verlangen da auch eben mittlerweile, dass man da einfach eine Aufschlüsselung hat, was denn da drin ist in dem Boden. Und das kann man halt mit dem Bodengutachten beispielsweise nachweisen. So, ist es in Österreich anders?
Im Großen und Ganzen stimmt das, ist auch richtig. Nur bei diesem Baugrundrisiko, also ich sage immer, Baugrundrisiko ist gleich Bauherrenrisiko.
Das heißt,
letztendlich ist immer der Bauherr verantwortlich. Auch wenn er jetzt da brav seine Bodengutachten gemacht hat und es kommt dann trotzdem irgendwas zum Vorschein, was halt dann nicht okay ist oder was halt Altlasten sind oder dann doch irgendein Fels oder ein alter Kühlschrank, ja, dann ist das halt sein Problem. Er kann dann nicht die Baufirma oder auch den Gutachter dafür verantwortlich machen. Letztendlich ist er dann dafür verantwortlich.
Ja.
Und wenn man jetzt auch weiterdenkt, Richtung Elementarkatastrophen. Es kommt ein wirklich unerwartbares Hochwasser oder ein Meteorit stürzt ab. Das ist immer mein blödes Beispiel dafür, ja, und knallt genau auf meinen Rohbau drauf. Ja. Da kann der Bauherr jetzt da nicht sagen, die Baufirma ist schuld, die hat jetzt da nichts gebaut, weil da ist jetzt da nur mal Schutt und Asche und Staub, sondern dieses Elementarrisiko trägt einfach der Bauherr. Das kann ich nicht abwälzen. Das bleibt beim Bauherr einfach haften.
Ja. Genau, ja, ja. Nee, und es gibt ja immer wieder mal die Diskussion, ja, müssen wir dann tatsächlich ein Bodengutachten machen, und das kostet ja dann Geld und das kann man sich ja sparen. Und es gibt im Prozess einfach ein paar Sachen, da ist einfach an der falschen Stelle gespart, wenn man das nicht macht. Aber beim Bodengutachten, also ich glaube, ich kenne keinen Statiker, der seine Hand dafür ins Feuer legen würde und ohne ein Bodengutachten einfach mal wild drauf losplanen, weil dann hat er gar keine Grundlage. Also von daher funktioniert das sowieso beim Statiker spätestens nicht, aber auch beim Aushubsmaterial kommt man oder stößt man an die Grenzen des Ganzen, ne?
Das ist interessant, oder das Lustige ist ja eigentlich, Baugrundrisiko ist Bauherrenrisiko. Also wenn man jetzt da was Schlechtes findet, dann bleibt das an der Backe des Bauherrn hängen.
Ja.
Ja. Hingegen würde ich jetzt da eine Erdölquelle, eine Gasquelle finden, ja, oder Gold oder was, Gold,
genau.
Dann sieht die Sache wieder anders aus oder auch irgendeinen prähistorischen Fund oder was,
ja.
Dann gehört das natürlich dem Staat. Das ist dann wieder ein anderes Risiko.
Aber ja, das ist so lustig.
Das ist so lustig, ja, gell? Könnte man darüber philosophieren, ob das gerecht ist oder nicht. Aber es kommt in unseren Breiten, glaube ich, sowieso nur eher selten vor.
Ja, ja, wobei, also, dass man irgendwie Gold findet oder sowas, ja. Aber so historische Sachen, die dann auf einmal gefunden werden, also jetzt weniger so bei diesen Einfamilienhäuschen oder sowas, aber eher bei den größeren Projekten, wo man dann halt eben dann halt was aufmacht und dann hat man irgendwie römische Ausgrabungsstätten, die dann gemacht werden müssen. Dann kann es halt tatsächlich vorkommen, dass der Bau gestoppt wird. Und dann heißt es, da müssen wir mit den Archäologen dran, die müssen das jetzt erstmal ausgraben, feststellen und dann verzögert sich halt das Ganze um 2, 3, 4, 5, je nachdem wie viele Jahre. Und das ist natürlich auch ein Thema, aber meistens weiß man ja, in welchem Gebiet man baut und ob es da solche Tendenzen geben könnte. Ne? Also zumindest, wenn man da jetzt mit dem Bodengutachter spricht, dann kennt er sich aus in den Gegenden und weiß dann auch, ob da was auftauchen könnte oder nicht. Und ein anderes Thema ist natürlich beim Boden auch immer wieder halt Bomben oder sowas, ne? Also Flugbomben, die aus dem Zweiten Weltkrieg noch da sind. Wenn da was vorzufinden wäre, dann ist es natürlich auch zu beseitigen.
Auch kritisches Thema ist jetzt in Österreich in den letzten 10, 15 Jahren irgendwie mal rechtlich irgendwie geordnet worden. Aber es bleibt trotzdem sehr viel dann am Bauherrn hängen.
Ja.
Also diese Kostenevakuierung und so weiter, was da dazugehört, möchte ich nicht in den seiner Haut stecken, ist für die meisten wahrscheinlich unleistbar.
Oh ja. Ja. Und Kampfmittelräumdienst muss ja dann antanzen und dann halt eben das Ganze, ja, anschauen, begutachten, notfalls Sprengung, alles andere auch in der Umgebung evakuieren und so weiter. Also das ist ja schon ein Mordsaufwand.
Genau, eben, ja. Also das, aber das, so weit wollen wir gar nicht gehen.
Nein.
hoffentlich bleibt das alles unberührt von dem. Genau.
Genau, sehr schön. Also das war jetzt der erste Punkt von den Bauweisheiten. Der zweite Punkt, das ist die Prüf- und die Warnpflicht. Was hat es damit auf sich?
Ja, Prüf- und Warnpflicht. Ich weiß nicht, ob das auch so geläufig ist irgendwie in Deutschland. Hier bei uns oder bei mir ist das jedenfalls ein geflügelter Begriff, Prüf- und Warnpflicht, dass jeder auf der Baustelle eigentlich immer gucken muss, ob die Vorleistungen, die vielleicht irgendein anderes Gewerk, die irgendeine andere Firma gemacht hat, auch passen und nicht jetzt einfach drauf loslegen kann und einfach, ja, heute ist mein Termin, heute bin ich dran und ich lege jetzt heute meine Fliesen hier rein, egal wie der Untergrund aussieht,
ja.
Sondern ich muss zuerst mal prüfen, bin ich überhaupt im richtigen Raum, stimmen Länge, Breite, Höhe mit dem Plan überein, ja, also einfach so ein paar grundlegende Sachen, ja. Die muss ich einfach mir angucken und auch, ob der Untergrund passt, weil der kann ja noch zu feucht sein, der kann uneben sein, der Estrich oder was auch immer drunter ist. Und dann macht es ja keinen Sinn, wenn ich jetzt da meine Fliesen da schön drauflege und ich weiß eigentlich in 2 Wochen oder bei der Abnahme spätestens in 2 Monaten fliegen die wieder alle raus. Das heißt, ich muss einerseits mal prüfen, ob die Vorarbeiten, dazu zählen auch die Pläne, ob das alles passt. Und wenn was nicht passt, dann habe ich eben diese Warnpflicht als als Firma, wie auch immer die Firma ist, sei es ein Planer oder sei es eben ein Fliesenleger, ein ausführendes Gewerk. Und da muss ich halt meinen Auftraggeber, das ist ja meistens dann der Bauherr, den muss ich dann warnen und sagen, hallo, hier passt was nicht, was soll ich tun? Ich muss mal abwarten, wie entscheidet er? Sagt er, ihm ist es egal, wenn da jetzt da die Fliesen ein bisschen, ja nicht wackelig, aber uneben vielleicht verlegt sind, wenn das Gefälle nicht passt, weil das irgendein Raum ist, der ihm egal ist, ihm ist lieber, dass die Zeit eingehalten wird. Oder sonst, ja, muss er halt entscheiden, wegen der weiteren Vorgangsweise. Und dann kann natürlich passieren auch, dass es zeitlich natürlich zu einem Verzug kommt, wenn dann halt der Untergrund wieder angepasst werden muss oder repariert werden muss oder vielleicht ganz rausgerissen werden muss, weil halt grundlegende Sachen eben nicht passen, ja.
Genau, genau. Und dann, das ist eben die klassische Bedenkenanzeige, die dann kommt vom Folgegewerk oder vom Gewerk, das danach kommt oder wie auch immer, ja. Und diese Bedenkenanzeige kann gegenüber dem Planer sein, die kann gegenüber dem vorherigen Gewerk sein oder was auch immer. Aber dass man halt damit eben sicherstellt, dass sich die Parteien gegenseitig auch schützen, ja, also durch diese Bedenkenanzeige nimmt man sich ja auch sich selbst in Schutz, indem man sagt, hey, pass auf, dein Estrich ist noch nicht trocken genug, ich habe die Beprobung beispielsweise gar nicht zu Gesicht bekommen, aber es wurde mir gesagt, die wurde vor 2 Tagen gemacht und da wurde das und das festgestellt, also müssen wir noch ein bisschen warten oder was auch immer, ja, aber damit nimmt man sich ja selbst in Schutz und das ist ja das Wichtigste, oder das Wichtige, um das zu verstehen, dass diese Bedenkenanzeigen eigentlich nicht dazu dienen, den anderen zu ärgern oder irgendwie dem das Leben schwer zu machen, sondern einfach dazu dient, dass man das Ganze dokumentiert hat und dass man das Ganze auch natürlich so hat, dass die Parteien auch wissen, wer wo dran ist.
Genau, ja, also hat andere Bezeichnung dann scheinbar in Deutschland oder dir ist es irgendwie anders geläufig. Okay. Bei uns läuft das halt unter dem Titel Prüf- und Warnpflicht, ja. Was ja sowieso genau im Prinzip dasselbe ergibt. Genau. Ja. Und da darf man oder soll man jetzt auch als Bauherr dann nicht böse sein, der hat immer was zu meckern, immer was zum Aussetzen, sondern schlussendlich, es hilft dem Gesamtprojekt, weil es ist niemandem geholfen, wenn dann die Fliesen nach ein paar Wochen wieder wackelig werden oder sich irgendwie anfangen zu lösen. Es wird eigentlich nur immer blöder und deswegen ist es gut, je früher, desto besser so eine Warnung ausgesprochen wird, hilft auf jeden Fall dem Gesamtprojekt. Ja.
Genau, genau. Ja, nee, also dann ist es vom Prinzip her ist das Gleiche, ja. Genau. Dann haben wir den nächsten Punkt der Bauweisheiten. Das ist der Gefahrenübergang. Ne? Also die Handwerksfirmen, die müssen ihr Werk, ihre Arbeit auf der Baustelle auch schützen und bis die Abnahme erfolgt ist und dann ab der Abnahme ist halt dann die Übertragung, also die Gefahrenübertragung sozusagen auf den Bauherrn und nach der Abnahme ist der Bauherr dafür verantwortlich. Klar, da gibt es nochmal eine Gewährleistung, aber der Übergang ist da eben ganz wichtig. Das habe ich so richtig gesagt, ist es in Österreich genauso.
Genau, ja, stimmt. Ja. Gefahrenübergang läuft auf das hinaus. Jetzt ist natürlich dann die Frage, wann mache ich diese Übergabe am besten? Natürlich jetzt aus Sicht des Handwerkers, der ist froh, wenn es möglichst früh übergeben wird, weil dann ist er aus der Verantwortung, dann muss er seinen Boden oder seine Oberfläche nicht mehr irgendwie schützen, was ja schwierig ist, wenn jetzt andere Gewerke, andere Firmen da jetzt dann noch 10-mal drüber müssen, weil der muss noch irgendwo eine Lampe reinschrauben und stellt die Leiter auf den frisch verlegten Parkettboden. Da kann natürlich der Parkettboden leiden, ja, darunter. Also der ist möglichst froh, wenn es früh weg ist. Und der Bauherr sollte eigentlich dann danach trachten, ja, in umgekehrter Sicht, dass halt die Übergabe möglichst spät erfolgt. Und das kann er ja dann auch im Prinzip auch vertraglich schon im Vorfeld festlegen, wann die Gesamtübergabe stattfindet, wann auch alle Böden übergeben werden. Dann ist es eigentlich von vornherein schon klar. Man muss ja auch das jetzt dann noch sehen bei diesem Gefahrenübergang. Nach der Übergabe hat ja der Bauherr auch dann im Prinzip den Schlüssel. Das heißt, die Firmen, die kommen ja gar nicht mehr rein. Ja. Und das ist jetzt für ihn aber zusätzlich auch noch eine Belastung, weil er muss sich dann mit den Firmen koordinieren. Er muss dann zu Hause sein, muss die Tür aufsperren und er muss dann auch den Firmen sagen, bitte Schuhe ausziehen, dann vielleicht jetzt da Richtung Winter, ja, damit ihr jetzt hier meinen frischen Boden nicht kaputt macht oder schmutzig macht. Ja. Und dann kommen vielleicht Firmen nicht pünktlich daher und dann hat er sich den Tag jetzt vielleicht oder den halben Tag vielleicht umsonst freigenommen. Mhm. Das hängt alles damit zusammen, mit diesem Gefahrenübergang, der eigentlich so einfach klingt, ja, aber man muss auch ein bisschen die Folgen eben mitbedenken, mit berücksichtigen. Und es ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, ja, das ist halt einfach so geregelt, in Deutschland wie in Österreich und wahrscheinlich die Schweiz auch, ja, weil die vorhin angesprochen worden ist, ja. Es wird überall so wahrscheinlich sein, ja. Aber das sollte halt der Bauherr auch mit bedenken. Irgendwer muss dann da sein, auf jeden Fall.
Ja. Genau. Und also da ist auch nochmal zu sagen, dass hier natürlich interessant ist, welche Vertragskonstellation habe ich denn tatsächlich? Also also welchen Vertrag habe ich denn? Habe ich eine Einzelgewerkvergabe, so dass ich dann halt eben den Vertrag direkt mit den Firmen abgeschlossen habe und habe dann die Abnahme mit meinem Architekten beispielsweise, der mich dabei unterstützt, für die einzelnen Gewerke? Oder habe ich beispielsweise einen Bauträger oder einen Generalunternehmer oder was auch immer, wo ich halt nur einen Vertragspartner habe? Ja, und da ist natürlich die Schlussabnahme sozusagen dann das Entscheidende, wo man dann auch dann eben das Ganze abgenommen hat. Und wenn man halt eben die Einzelgewerksvergabe hat, dann hat man halt nach jedem einzelnen Gewerk sozusagen diese Schritte, die man dann halt eben macht. Und genau, was wollte ich jetzt dort hinaus? Genau, also genau. Und im Vertragsverhältnis, wenn man jetzt so beispielsweise mit einem Bauträger arbeitet, dann hat man halt mit dem Bau, also der Bauherr hat mit dem Bauträger ein Vertragsverhältnis. Da gibt es dann eine Schlussabnahme, bei der dann alles festgestellt wird oder abgenommen wird. Und der Bauträger hat dann intern sozusagen bei seiner Vergabe an seine Subunternehmer, hat er dann intern auch immer wieder so Zwischenabnahmen oder halt Abnahmen der einzelnen Gewerke und sieht dann da halt eben diesen Prozess. Ne? Also das ist diese Vertragskonstellation, die dann nochmal interessanter wird.
Genau, richtig. Ist auch etwas, auf das ich in meinem ersten Kapitel da in diesem Schulbuch, was ich auch mal erwähne, weil das natürlich auch nicht jedem klar ist, was ein Generalunternehmer total oder Bauträger oder Einzelvergabe, Einzelbeauftragung, was das alles heißt. Aber genau, so ist es. Es hängt davon ab, ob ich jetzt nur einen Vertrag oder viele mit jedem einzelnen Gewerk einzelne Verträge abgeschlossen habe. Das multipliziert natürlich dann auch den Aufwand, ja. Genau. Aber da haben wir gesagt, das werden wir heute nicht weiter angreifen, das Thema. Wir bleiben mal bei den grundlegenden Bauweisheiten.
Genau, das wäre noch zu umfangreich, also um da nochmal tief reinzugehen. Aber ja, der Gefahrenübergang, ich glaube, das hat man jetzt verstanden. Was ist dann noch interessant? Interessant ist dann nochmal, was ist ab dem Gefahrenübergang oder ab der Abnahme hat man eine Gewährleistung. Diese Gewährleistung, worauf bezieht sie sich und wie lange hat man die?
Achtung, Achtung, das ist in Österreich anders, glaube ich, als in Deutschland.
Ja, sowieso.
Aber jetzt, deswegen vergleichen wir. Wir haben andere Gewährleistungszeiten, was ich mal mitgekriegt habe. Ja.
Ja. Was ist bei euch üblich? Also was kann man da, oder es kommt ja immer ein bisschen drauf an, was man vereinbart, ne?
Aber laut Gesetz und in einer maßgeblichen österreichischen Norm, also Ö-Norm, die für diese Sachen zuständig ist, da steht drinnen, für bewegliche Sachen sind es 2 Jahre und für feste Bauteile sind es 3 Jahre Gewährleistung. Ja, also so der Rohbau, das ist alles fix, alles was fix mit dem Rohbau verbunden ist, sind also 3 Jahre beweglich, Möbel, Mobiliar.
Okay.
Möbel steckt sowieso schon mobil drinnen.
Ja, klar. Ja.
Alles, was man eben rausnehmen kann aus dem Raum, ja, was nicht fest irgendwo verschraubt ist, das hätte dann eigentlich 2 Jahre Gewährleistung. Genauso wie Laptop, Computer, so irgendwas eben auch.
Okay.
Deutschland ist es länger.
Das ist spannend, genau. Und bei uns, also in Deutschland, hat man da auch nochmal einen Unterschied, ob man dann, also was man im Bauvertrag ausmacht, ob man dann nach BGB sozusagen ausführt. Also dann nach BGB hat man 5 Jahre Gewährleistung und nach VOB hat man 4 Jahre Gewährleistung. Ja, also üblicherweise ist dann eben die VOB 4 Jahre, aber ich sag mal so, es ist ja schon eigentlich fast je nachdem, welche Konstellation man hat, ist es ja schon Faktor 2, was die Gewährleistungsansprüche anbelangt, ne, zwischen Österreich und Deutschland.
Vielleicht sollte man in Österreich ja die VOB hernehmen, ja, als Grundlage für die Gewährleistung.
Ja.
Wäre auf jeden Fall besser. Ja, also hier gibt es eigentlich nur 3 Jahre, das ist eigentlich normal, ja, für österreichische Bautätigkeiten. Aber natürlich, ich kann als Bauherr, als wissender Bauherr natürlich auch extra längere Gewährleistungsfristen vereinbaren, muss ich halt vorher schon bekannt geben bei meiner Ausschreibung und sagen, ich will 5 oder 10 Jahre und für speziell exponierte Bauteile, werde ich das hoffentlich auch machen. Ja, mhm. Wenn ich jetzt irgendeinen komplexen Computerraum habe, Serverraum habe, ja, mhm. da will ich nicht auch nicht nach 3 Jahren, dass es reinregnet. Das soll 10 Jahre auf jeden Fall halten und dicht sein. Ja, und auf das hinauf sollte man halt dann die Gewährleistungsfrist schon im Vorfeld länger vorschreiben und vereinbaren.
Genau. Und was passiert jetzt, wenn jetzt nach 1,5 Jahren ich merke, dass irgendwas nicht passt? Ja, das passt irgendwie nicht. Wie ist der Prozess, um dann diese Gewährleistungsansprüche überhaupt geltend machen zu können?
Ja, wie ist der Prozess? In erster Linie muss ich natürlich dann die Firma darauf hinweisen, dass da irgendein Schaden, also kein Schaden, aber ein Mangel ist. Ja, ja. Schaden wäre wieder was anderes. Also, dass ein Mangel ist. Und im Idealfall kommt die Firma, repariert den Schaden, also Entschuldigung, diesen Mangel.
Ja.
Und die Sache ist erledigt. Und auf diesen reparierten Mangel hätte ich dann wieder die volle Gewährleistung hier in Österreich. Ja, mhm. Es fängt dann wieder, mhm. nur für dieses eine reparierte genau. Bauteil, fängt das dann wieder bei null an zu laufen. Genau. Das wäre mal das eine. Dann gibt's allerdings auch noch die Sache der Beweislastumkehr, mhm. ja, dass ich im ersten halben Jahr muss die Baufirma, wenn die sagt, nee, das ist jetzt nicht mein Problem, das ist nicht ja. mein Mangel, dann ja. muss die sich frei beweisen. Dann muss die irgendeinen ja. Sachverständigen herholen und der muss dann halt bestätigen, nee, die Firma kann da nichts dafür. Das hat vielleicht der Bauherr irgendwie vermasselt durch mhm. falsche Nutzung, wie auch immer. Und nach diesem halben Jahr geht dann diese Beweislast über an den Bauherrn. Das heißt, da könnte jetzt dann nach 1,5 Jahren, so wie dein Beispiel jetzt gerade war, nach 1,5 Jahren, was ja noch auf jeden Fall innerhalb der deutschen und österreichischen Gewährleistungsfrist ist, genau. nach 1,5 Jahren kann die Firma sagen, nö, ist nicht mein Problem. Und dann muss der Bauherr sozusagen einen Sachverständigen finden, der ihm bestätigt, doch, das ist ein bautechnisches Problem, das ist jetzt keine falsche Nutzung, sondern da hat es irgendwas in der Konstruktion, da war irgendwie statisch irgendwas unzureichend oder eine Wärmebrücke und wir haben da thermisches Problem und deswegen Schimmel. Das ist dann diese Beweislastumkehr. Also es nutzt mir jetzt die reine Gewährleistung auch nicht hundertprozentig alles, ja. weil im blöderen Fall muss ich als Bauherr dann trotzdem noch den Beweis führen, dass ich unschuldig bin und dass der Fehler jetzt auf der anderen Seite liegt. Ja.
Genau, genau. Und deswegen, also da hört man ja schon raus, dass das mit Aufwand und mit Zeit und Kopfschmerzen verbunden ist.
Auf jeden Fall.
Wenn man diesen Weg geht, es lohnt sich einfach nicht, wenn man da irgendwie ein Bauteil hat, was, keine Ahnung, 200 € kostet, weswegen man dann in die Gewährleistung geht oder Gewährleistungsansprüche geltend machen möchte. Da soll, also bei sowas macht man es einfach und fertig. Ja, oder man kann, was man ja machen kann, ja, was man ja grundsätzlich machen kann, ist ja erstmal bei der Firma anrufen und sagen, hey, so und so sieht's aus, das und das ist passiert, und dann kann man ja gucken, wie die reagieren. So, ne? Und wenn die genau. dann sagen, ja, okay, wir schicken jemand raus, der macht das schnell und dann ist fertig, weil die teilweise dann auch eben keine Lust haben, sich da drum zu plagen. Aber wenn es dann halt eben um die höheren Beträge geht und so weiter, dann wird halt natürlich schon geschaut, dass man da halt eben ja sein Recht einfach durchsetzt und dann wird halt einfach auch vielleicht anders entschieden. Aber da kommen wir eigentlich, das steht jetzt nicht auf dem Punkt, aber ist eigentlich so ein schöner Grundsatz. Deswegen sollte man auch im besten Falle regional bekannte oder regionale Firmen haben, die einem die Ausführung machen. Wieso? Weil genau bei sowas, wenn du jetzt eine Firma hast, die hat 300 Kilometer Anfahrt und hat dann einmal in ihrem Leben dann eine Baustelle gemacht bei dir in der Nähe, dann werden die wegen 200 € nicht kurz mal jemand vorbeischicken, der sich das mal anschaut und der sich das mal repariert, und werden bei jeglichen Gewährleistungsansprüchen sofort sagen, nein. Habe ich aber eine Firma, die regional ist, die einen Ruf zu verlieren hat, die bekannt ist, ja, dann machen die auch ganz viel aus Kulanz, wo die dann sagen, hey, mein Gott, ich schicke da jetzt jemand raus, der schaut sich das an, das ist ein Aufwand von 2 Stunden, nehmen wir auf unsere Kappe, kriegen wir hin, dafür haben wir eine Kundenzufriedenheit. Ne? Und deswegen sage ich, wenn es geht, wenn es möglich ist, ist natürlich immer so eine Preisfrage und so weiter, aber genau deswegen kosten die anderen Firmen günstiger oder sind die anderen Firmen günstiger, weil sie sich dann mit sowas nicht rumplagen müssen. Wenn es geht, immer den Handwerker, der vor Ort ist, der regional bekannt ist, priorisieren zu den anderen.
Kann ich absolut nur unterstreichen. Noch schlimmer wird's, noch blöder wird's mit ausländischen Firmen
unter Umständen. Ja, klar.
Weil dann haben wir noch andere Rechtskonstrukte und dann, wenn ich wirklich wenn die Nerven blank liegen und ich muss den dann einfach klagen, mit Klagen und im Ausland so, was man mitbekommt, hat man ganz schlechte Karten. Ja. Also das dauert nur ewig und es wird wahrscheinlich nichts dabei rauskommen. Also auf jeden Fall regional vor Ort ist auf jeden Fall besser, empfehlenswert. Auch wenn es eine Spur teurer ist, aber das Geld ist wirklich gut investiert und haben alle was davon. Genau wegen den Gründen dann, ja, dass die dann nachher auch kommen.
Genau. Und dann hast du noch einen vierten Punkt, der da drin ist. Ich weiß gar nicht, wer jetzt dran ist mit Aufklären. Bist du das oder bin ich das?
Kannst du mal deine Meinung sagen? Ja. Also ich sage mal nur die Überschrift, Angst vor Überzahlung.
Angst vor Überzahlung, genau. Das ist natürlich immer etwas, was immer wieder kommt, dass man halt eben Angst hat, zu viel gezahlt zu haben, um nicht einbehalten zu können. Das Problem ist, dass die Bauherren dann immer sagen, ja, dann kriege ich die Handwerker nicht bei und dann muss ich dann hinterherrennen, weil wenn da noch was gemacht werden muss und so weiter und so fort. Die Kehrseite der Medaille, die muss man dann natürlich auch dann wiederum sehen. Das ist ja dann der Punkt, dass man sagt, wenn der Handwerker halt eben nicht so bezahlt wird oder seine Abschlagzahlung nochmal um 50% reduziert wird, einfach aus dem, aus keinem verständlichen Grund, sage ich jetzt mal, dann verliert er halt auch irgendwann mal die Motivation, so generell gesagt, ne?
Richtig, absolut, stimmt so. Nein, so extrem ist das jetzt auch nicht gemeint und gemünzt. Ja. Es geht nur darum, dass der Bauherr einfach nicht nur gucken soll, kommt wieder eine Rechnung und gleich mal zahlen, weil die waren ja hier, sondern er muss halt schon auch prüfen, ob das wirklich gedeckt ist mit dem, was, also der Rechnungsbetrag, ob das gedeckt ist mit dem, was gearbeitet worden ist. Ja. Mhm. Und bei uns gibt es dann noch einen Deckungsrücklass. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch bekannt ist, dieser Begriff.
Der Begriff nicht, nein.
Okay, also dass ich jetzt dann noch einen geringeren Prozentsatz von jeder Teilrechnung. Ja. Teilrechnung sagt uns was in Deutschland auch, oder?
Ja.
Teilrechnung,
Teilrechnung, von der Firma. Abschlagszahlung, richtig, ja.
Genau, Abschlagsrechnung, Teilrechnung, dass ich da immer 5% zum Beispiel abziehe von Haus aus, ja. Das sind jetzt ja keine großen Beträge, aber somit ist eigentlich immer gewährleistet, wenn jetzt der Bauherr irgendwas übersehen hat, dass vielleicht was zu viel verrechnet worden ist, dann zieht er sowieso 5% ab und damit kann er ruhig schlafen und er hat das Gefühl, dass er nicht zu viel bezahlt hat. Problem ist, wenn er einmal halt extrem zu viel bezahlt hätte und die Firma geht dann halt pleite, dann halt schwierig, an das Geld wieder zurückzukommen. Und daher gibt es einfach diese Grundangst eines Bauherrn, Angst vor Überzahlung, dass er halt darauf achtet. Und das ist ja auch vertraglich so laut der österreichischen Ö-Norm eben auch möglich, diesen Deckungsrücklass zu vereinbaren. Das ist jetzt ja nichts Böses, dass der Bauherr jetzt da ein Schlimmer deswegen ist, nur weil er 5% abzieht bei jeder Teilrechnung. Das ist ein normales Spielchen, die Firmen wissen das. Mhm. Und ja, all diese Sachen sind möglich und eigentlich im Bauwesen auch, glaube ich, normal. Ich schätze, in Deutschland wahrscheinlich auch.
Ja, ja, also so einen gewissen Einbehalt, den man noch hat. 5% sind da genau so eine gängige Höhe, wo man dann sagt, okay, diesen Einbehalt hat man jetzt, um einfach wirklich auch zu gewährleisten, dass alles erledigt ist und wenn wirklich auch alles erledigt ist und wenn das auch alles abgenommen ist, dann wird das halt nochmal komplett ausgezahlt. Aber hierzu vielleicht auch nochmal der Punkt, dass bei der Konstellation natürlich auch, wenn man jetzt klassischerweise mit dem Architekten zusammenbaut, ist dann auch die Konstellation so, dass der Architekt, also die Rechnung vom Fachunternehmer kommt an den, ist ausgestellt an den Bauherrn, kriegt aber der Architekt kriegt zuerst die Rechnung zur Prüfung, so, und wenn der Architekt dann die Rechnung prüft, hat er halt sozusagen zu prüfen, erstmal, ob das der Inhalt, also der Rechnungsinhalt eben korrekt ist, ob das mit dem Angebot übereinstimmt und eben auch, ob diese Abschlagszahlung gerechtfertigt ist mit dem, was auf der Baustelle passiert. Ja, also da gibt es ja auch verschiedene Vereinbarungen, es gibt auch verschiedene, also je nach Gewerk ist es ja auch immer anders. Es gibt manche Gewerke, die sind einfach stark materialintensiv, sodass halt eben, sobald die Materialien auf die Baustelle geliefert werden, schon eigentlich 40% oder 50% der Rechnungssumme schon beglichen werden müssen, weil die Materialkosten einfach so hoch sind. Und dann ist es natürlich auch verständlich, wenn dann halt eben so Abschläge kommen. Nachbau, also Abschläge werden ja immer gemacht nach Baufortschritt. Bedeutet einfach, dass wenn jetzt die das Material auf der Baustelle ist und dann also das ganze Material auf der Baustelle ist und davon wurden jetzt nochmal 20% bereits verbaut und da kommt eine Abschlagsrechnung, dann muss das natürlich angeschaut werden und dann auch beurteilt werden vom Architekten. Okay, passt das, stimmt das so überein oder machen wir da nochmal eine Kürzung rein? Und das ist dann auch wirklich die Aufgabe des Architekten, das zu machen und dann die Rechnung freizugeben dem Bauherrn gegenüber, der die dann auch eben begleichen kann. Und so hat genau, er auch die Sicherheit, dass das auch alles passt so. Ne?
Da sprichst du auch was Gutes an, was Wichtiges, eben, dass der Bauherr auch den Architekten damit sozusagen beauftragt und dass der Architekt die Rechnungen prüft, weil der normale Bauherr wahrscheinlich damit auch etwas überfordert ist, weil er natürlich jetzt da seinen eigenen Vertrag wahrscheinlich auch nicht so genau kennt und diese ganzen Begriffe und so.
Ja.
Und er jeden Fall gut beraten, wenn er dafür ein bisschen Geld dem Architekten gibt, dass der die Rechnungen prüft, weil der kennt sich eben da aus mit diesen Vertragsbedingungen und weiß, wie das funktioniert. Und dann kann natürlich der Bauherr auch ganz beruhigt diese Rechnung dann anweisen, zahlen, wenn sein Architekt, der Architekt seines Vertrauens eben diese auch freigegeben hat und gesagt, so, das passt. Also
ja,
die eine oder andere Kürzung. Vor allem, wenn er eben nicht bausachverständig ist, wenn natürlich einer selber eine Ausbildung hat diesbezüglich und weiß, wie der Hase läuft, dann kann er das auch selber machen. Allerdings ja, kostet natürlich auch viel Zeit und wenn er einen anderen Brotberuf hat, dann wird er die Zeit unter Umständen gar nicht so leicht haben. Also ist er auf jeden Fall gut damit beraten, sich da professionelle Hilfe ja zu holen von Seiten seines Architekten.
Das ist auch so ein Klassiker, oder? Also dieses, das habe ich auch immer wieder oder habe dazu auch eine Folge gemacht mit den klassischen Eigenleistungen. Man meint immer, man kann sich so viel einsparen, wenn man jetzt das eine oder andere auch auf der Baustelle selbst in Eigenleistung macht, also nicht nur den Part, den der Architekt übernimmt für die Bauleitung und Ausschreibung und Rechnungsprüfung und so weiter und so fort, sondern auch für den Part der tatsächlichen dann auch Ausführung. Und oftmals sind die Bauherren einfach auch enttäuscht, wenn die dann sehen, okay, die haben jetzt bei den Malarbeiten sind es irgendwie nur 2.000 Euro, die man da einspart, obwohl man ja so viel dann selbst zu tun hat. Ja, und dann bist du irgendwie selbst beschäftigt und dann bist tagelang da auf der Baustelle und dann sparst du dir in Anführungsstrichen nur 2.000 Euro ein, weil natürlich da darf man nicht vergessen, die Materialkosten, die sind dann sowieso da, ja, und teilweise auch Materialkosten, die sind dann auch teilweise halt eben höher als halt eben der Fachunternehmer, weil er dann halt eben das Material in anderen Größenmengen ankauft. Hat auch andere Preise. Also Materialkosten habe ich sowieso. Ich habe gewisse Sachen dann sowieso und vor allem, ich habe den Faktor Zeit, der ist dann natürlich dadurch deutlich länger. Und da muss man halt immer ein bisschen abwägen, was, wo passt es, wie passt es. Habe ich vielleicht sogar die Möglichkeit, dass ich die Überstunden bezahlt bekomme, sodass ich die Zeit, die ich eigentlich auf der Baustelle nach Feierabend verbringen würde, verbringe ich jetzt noch im Büro, kriege die Überstunden ausbezahlt und mein Stundenlohn ist höher als mein Stundenlohn, den ich jetzt auf der Baustelle verschwenden würde, weil ich die Gewerke nicht kenne, das noch nicht gemacht habe, da einfach mehr Zeit brauche, dadurch die Baustelle in Rückstand kommt und so weiter und so fort. Das hat ja so einen Rattenschwanz. Wie siehst du das? Das würde mich jetzt mal interessieren.
Naja, da gibt es ein interessantes Rechenbeispiel vielleicht sogar. Ja. Also einerseits natürlich Eigenleistung. Der Bauer braucht einfach die Zeit, weil wenn der jetzt einen Fulltime-Job hat, dann hat ja, er wahrscheinlich die Zeit nicht. Sonst ist das der direkte Weg Richtung Herzinfarkt, dann ist auch keinem geholfen. Das, ja, das bringt auch nichts. Aber jetzt rein, wenn ich jetzt an mir denke, womit rechnest du, was kostet auf der Baustelle, was muss der Bauer für eine Arbeitsstunde so durchschnittlich bezahlen? Was, mit welchem Wert, welchen hast du da so im Kopf? Ich habe eine ganz einfache Zahl für mich, für meine Schüler.
Ja, also was der Bauherr für die Baustelle der Facharbeiter zahlt?
Ja, genau, so für durchschnittlich so irgendwas zwischen Facharbeiter und
Hilfsarbeiter. Ich sag mal 50 Euro jetzt mal ganz
kurz. Ja, genau, ist genau meine Zahl. 50 Euro steht auch in meinem Buch drin, mache ich mit meinen Schülern auch so durch, 50 Euro. Ja. Ja.
Ist auch einfacher zu rechnen.
Genau, ist auch einfacher zu rechnen. Genau. Deswegen habe ich gesagt, ich habe eine einfache Zahl, auch wenn es schon schwierig ist, diese 50, weil es geht ja schon deutlich dicke nach oben. Aber
Genau.
Sagen wir mal 50.
Ja.
Jetzt muss ich also für eine Hilfstätigkeit, dass einer irgendwo einen Sand wegschaufelt, muss ich dem für eine Stunde 50 Euro bezahlen. Mhm. Jetzt muss ich mir überlegen, wie lange muss ich arbeiten, dass ich wirklich 50 Euro überwiesen bekomme? Und da muss ich schon sehr, sehr gut verdienen, dass mir 50 Euro übrig bleiben. Ja? Mhm. Also von dem her kann sich das jeder mal selber durchrechnen. Ja? Wenn ich natürlich jetzt da irgendwo Spitzenanwalt bin oder irgendwo ein angesehener Privatarzt bin in irgendeiner Privatklinik, ja, dann lohnt sich das natürlich nicht, ja, dass der sowas macht, ja. Aber jetzt mit einem durchschnittlichen Einkommen könnte man sich das mal leicht durchrechnen, ja, ob das nicht trotzdem besser wäre, ob man nicht sich sogar 1-2 Monate beurlauben lassen sollte.
Ja.
Und dann wirklich da mit anpackt und alle Hilfstätigkeiten, ja, bevor ich da jetzt 50 Euro für einen Hilfsarbeiter bezahle, dass ich dann halt selber Werkzeug putze, Werkzeug wegräume, Ziegel irgendwo hochschleppe, Zementsäcke irgendwo im zweiten Stock rauftrage, ist eigentlich ein Rechenmodell, ein Rechenbeispiel, aber dann müsste man das halt wirklich so sich vornehmen und muss natürlich auch gesund bleiben, weil die 50 Euro, die zahle ich halt für einen, und wenn der krank wird, dann muss halt ein anderer kommen, ja, dann habe ich da kein Problem. Und selber natürlich, wenn ich dann einen Bandscheibenvorfall bekomme oder so irgendwas, dann ist auch keinem wirklich geholfen, okay, ja, weil dann kann ich auch nicht mehr weitermachen. Ja. Und was man jetzt auch bei der Ausführenden selbst, also wenn man selber mithilft bei der Ausführung, also bei der Eigenleistung, dann ist es auch immer noch ein bisschen ein gefährliches Thema wegen der Gewährleistung. Ja,
ja gut.
Es hat natürlich... Die Firma hat immer Gewährleistung, auch wenn ich jetzt Eigenleistung mache, muss die ja auch mir auf die Finger gucken und mir sagen, hey, so geht das nicht und so musst du das machen, als wenn ich ein Mitarbeiter wäre. Aber trotzdem gibt es nachher halt immer wieder Möglichkeiten, dass die dann sagt, ja, guck mal, das hast du gemacht und dann hat man irgendwie ein Streitthema und unter Umständen sagt dann die Firma, nee, wir machen da jetzt keine Gewährleistung draus, weil das hast du vermasselt und dann wird halt auch niemand wirklich den Klagsweg einschreiten und wegen ja so einer kleinen, wegen einer Bagatelle da den Gerichtsweg beschreiten und dann ein paar Jahre da rumstreiten vor Gericht und Sachverständigen und Gutachten und hin und her. Das ist halt auch wieder alles ein Risiko, ja. Also gibt immer zwei Seiten, ja.
Ja, genau, ja. Und aber das finde ich jetzt spannend. Also ich bin eigentlich der Verflechter, der sagt, okay, lieber lass die Profis ans Werk und durch Eigenleistung kannst du dir viel, sage ich mal, was den Terminplan anbelangt und so weiter, da einfach nochmal vieles kaputt machen. Vor allem, wenn du irgendwelche Gewerke hast, wo du zwischendrin irgendwie nochmal, was weiß ich, die Zwischensparendämmung, die machen wir jetzt selbst, ja. Dann hat man, das eine Gewerk hat aufgehört, dann muss die Zwischensparendämmung gemacht werden. Gut, wenn das am Wochenende gemacht werden kann, dann ist ja alles kein Problem. Dann kriegt man das ja auch hin, dass die am Montag weiterarbeiten können. Aber was ist, wenn dadurch dann, man kommt nicht weiter und so weiter oder man wird krank oder weiß was ich was. Und dann verzögert das Folgegewerk nochmal um eine Woche und die Woche drauf kann das Folgegewerk schon nicht mehr anfangen, weil die haben noch eine andere Baustelle, mit der die starten müssen. Und dadurch kommt so ein bisschen was durcheinander. Ja. Und da, deswegen bin ich so ein bisschen der Freund davon zu sagen, hey, lass das bitte den Profis und mach das andere. Deswegen fand ich deinen Ansatz eigentlich interessant zu sagen, hey, diese 50 Euro, die muss ich mir natürlich jetzt auch nicht brutto verdienen, sondern die muss ich mir auch netto verdienen. Ja, also das muss ja auch das sein, was ich dann auch letztendlich ausgezahlt bekomme. Und wenn man das mit diesem Ansatz des Hilfsarbeiters, das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, wenn man das mit dem Ansatz des Hilfsarbeiters hat, dann ist es ja in dieser Betrachtung natürlich interessant, weil der Hilfsarbeiter hat jetzt einfach nicht diese Arbeiten, die eben, sag ich mal, Gewerke relevant sind, wo halt eben gewisses Know-how besteht oder Erfahrung notwendig ist, ne, sondern das ist ja, wie der Name auch schon sagt, das ist ein Hilfsarbeiter, ja, und Sand kippen, schippen, das kriegt er hin, das kriegt man auch ohne Erfahrung auch hin. Finde ich eigentlich einen interessanten Ansatz. Die Frage ist, ob man da auch einen Faktor Zeit auch mit berücksichtigen sollte. Also sprich, dass man jetzt die Arbeit, die der Hilfsarbeiter normalerweise irgendwie in einer Stunde schafft, schaffe ich das auch in einer Stunde oder brauche ich dafür 2 Stunden? Ja. Und wenn das tatsächlich dann der Faktor Zeit dann mit drin ist, mit beispielsweise Faktor 2, dann hätte ich da wieder einen Stundenlohn von 25 Euro. Und dann muss man auch sich auch wiederum die Frage stellen, ja, okay, kriegt man das hin oder nicht und so weiter und so fort. Ja, aber interessant. Und was mir da auch immer wieder in Gesprächen auch oder ich auch selbst persönlich kenne, das Thema ist ja, die Arbeit ist ja das eine Thema. Das andere Thema ist ja dann auch Material besorgen, Material einkaufen und diese Wege zu dem Bauhaus, die Bauherren sehr gut kennen und diese Stunden, die man in den Bauhäusern verbringt, das ist ja auch etwas, wovon viele Bauherren ein Lied singen können.
Absolut richtig, ja.
Genau. Ich habe noch mal auf deiner Liste steht jetzt noch mal, wer schreibt, der bleibt.
Genau.
Bei den Weisheiten, das ist, glaube ich, einfach etwas, was allgegenwärtig ist und überall anwendbar ist, oder?
Absolut richtig und immer mehr, aber trotzdem, es ist halt, ich kenne das halt vor allem aus dem Bauwesen, wer schreibt, der bleibt, alles eben gut dokumentieren, ja. Auch was ja heute schon sehr viel einfacher ist, viele Fotos auch zu machen, dass man Aufbauten weiß, wie hat der Untergrund ausgesehen, was ist da gemacht worden, das kann halt später, wenn es irgendwelche Mängel gibt, sehr hilfreich sein, dass ich jetzt kein Bauteil unbedingt öffnen muss, sondern ich sehe eigentlich schon aufgrund der Fotos, wo der Fehler herrührt. Und das zusammengefasst könnte man eben sagen, wer schreibt, der bleibt.
Ja.
Man kann noch erweitert sagen, wer telefoniert, verliert. Alles, was halt telefonisch ausgemacht ist, ist halt nirgendwo wirklich festgehalten, heißt dann nachher im Streitfall Aussage gegen Aussage. Nee, ja. Haben wir doch nie drüber gesprochen, ist nie gesagt worden. Und wenn man telefoniert, dann muss man halt ein kurzes E-Mail nachschicken und sagen, wieso eben besprochen telefonisch, das und das haben wir jetzt ausgemacht. Und dann hat das auch wieder, dann ist es ja auch wieder verschriftlicht, dann gilt das, ja. Und wenn die andere Seite das anders sieht, dann muss halt die zurückschreiben und sagen, nee, das war nicht so ausgemacht, sondern so und so ausgemacht. Die müssen sich halt einigen. Und zwar möglichst früh, weil dann kann man noch alle Sachen irgendwie in den Griff bekommen. Und wenn das dann erst in 1-2 Jahren dann auftaucht, dann ist natürlich zu spät. Ja, dann bringt das auch nichts mehr.
Genau. Aber das ist also nicht nur nicht nur in der Baubranche, sondern ich glaube, das ist so eine allgemeine Geschichte. Da ist man immer auf der sicheren Seite, wenn man das befolgt.
Ist zwar auch ein Aufwand und so weiter, aber macht es dann hoffentlich auch bezahlt und hoffentlich braucht man es ja auch gar nicht.
So ist
aber,
es.
Man kann es eben nicht ausschließen. Man weiß nicht, wenn es dann mal auftaucht.
So ist es, ja, genau. Haben wir noch was vergessen?
Wir haben jetzt eigentlich diese Bauweisheiten durch, meine 5 aus dem Buch, aber ich bin noch auf eine weitere gekommen, die muss ich noch irgendwann mal ergänzen bei der nächsten Auflage. Und zwar, wie du das siehst, mal gucken, Sicherheit kostet Geld. Ja? Und zwar jetzt Sicherheit nicht gemeint mit, wenn ich jetzt eine Alarmanlage einbaue, dann kostet die natürlich Geld oder irgendwelche einbruchsicheren Türen. Ja? Das ist zu banal. Also mir geht es dabei um diese vertragliche Sicherheit. Mhm. Auch dass wir, was wir jetzt vorhin eben auch besprochen haben, diesen Deckungsrücklass, den es halt hier in Österreich gibt, dass halt von einer Abschlagsrechnung, von einer Teilrechnung ein kleiner Prozentbetrag, 5% von mir aus abgezogen werden vom Bauherrn, ja, weil das so vertraglich so vereinbart ist, dann kann ich natürlich sagen, ja, jetzt kann ich natürlich ruhig schlafen, ja, weil ich das in meinem Bauvertrag so vereinbart habe mit meinen Firmen. Das bedeutet ja für den Bauherrn eine gewisse Sicherheit, ja. Die Sicherheit, er hat jetzt da nicht zu viel bezahlt, aber das wird ihm wahrscheinlich auch wiederum Geld kosten, weil die Firma, die das sieht, aha, der will jetzt da bei jeder Abschlagsrechnung was abziehen, ja. Was wird die dann im Gegenzug machen bei ihrem Angebot? Das Angebot wird natürlich dann auch um eine Spur teurer werden, ja. Also, egal was, wenn ich mich jetzt irgendwie probiere abzusichern, den Firmen gegenüber, dann kostet mich das wahrscheinlich auch ein Geld. Außer ich hätte das Glück, die Firma hat das übersehen, ja, in den Vertragsbedingungen, weil es eben viel Gutes ist, ja. Aber sie wird draufkommen. Sie guckt auf das ziemlich genau wahrscheinlich. Und wir haben jetzt da vorhin auch schon noch ein, zwei andere solche Themen gehabt, ja. Überall, wo ich probiere, eben Gefahren, Verantwortung abzuwälzen, das kostet einfach Geld. Das bedeutet für mich eine gewisse Sicherheit. Okay, ich muss das jetzt nicht machen. Ja. Auch die Rechnungsprüfung, ja. Wenn ich es nicht machen muss, es hilft mir der Architekt, es kostet einfach Geld, aber es ist eine Sicherheit. Also Sicherheit kostet einfach Geld.
Ja, ja, richtig.
Und das ist noch auch ein wichtiger Punkt, der eigentlich irgendwo mit bedacht gehört, aber das Geld ist nicht umsonst. Also in dem Sinne, es ist sicherlich gut investiert, aber man kann sich natürlich jetzt auch nicht gegen alles absichern, aber so diese Sachen, die in der Norm sowieso auftauchen, das ist schon mal nicht schlecht, wenn man die irgendwie mit berücksichtigt, wenn man sich da auch auskennt als laienhafter, sagen wir mal, Bauherr und weiß, was damit gemeint ist, und das kann einem dann schon helfen auch, ja.
Genau, ja, ja. Ja, aber das ist tatsächlich so. Also der das Risiko hat, da wo das Risiko ist, das Risiko wird natürlich immer eingepreist. Ja, und wenn der Unternehmer da irgendwie ein Risiko hat, dass da nochmal was kommt, dann macht man das oder preist man das halt natürlich mit ein. Und je mehr der Unternehmer an Risiko hat, desto mehr Aufschläge hat er, weil er halt das nicht kalkulieren kann. Und das kommt ja, deswegen gibt es ja teilweise Ausschreibungen, wo dann die Rückläufer kommen, und dann heißt es, ja, der eine, der ist total teuer, also wie kann das überhaupt sein? Und der andere, der ist eigentlich, die anderen bewegen sich alle so gut, will da uns alle abziehen, dass der so teuer ist. Nein, vielleicht hängt es einfach damit zusammen, oder ganz oft hängt es auch damit zusammen, dass die Firma beispielsweise im Gewerk, also wenn man jetzt beispielsweise Fassaden anschaut, ja, und dann die eine Firma macht halt Wärme den Verbundsystem und ist da fit und macht es tagtäglich und kennt sich da gut aus, und dann kommt eine vorgehängte, hinterlüftete Fassade, und die werden halt auch um ein Angebot gefragt, und die sagen nicht nein, die sagen, ja, bieten wir halt auch mit an, haben aber damit wenig oder gar keine Erfahrung, und dann sagen sie sich, okay, wie kalkuliere ich denn diese Position? Ja, was brauche ich denn dafür? Und dann gehen die halt auf Nummer sicher und packen da vielleicht ein paar Euro mehr drauf auf den Quadratmeter. Und so ist es Position für Position, ist es dann so, dass sich dann eben das Ganze aufsummiert, und dann hat man auf einmal diesen Risikozuschlag in dem Angebot drin, wo es dann heißt, ja, der ist jetzt viel zu teuer. Weil eine andere Firma, die das halt alltäglich macht, die spezialisiert ist für die vorgängigen hinterlüfteten Fassaden, die sagt sich dann, ja, okay, Position ist klar, ist definiert. Ich weiß, was ich dafür an Zeitaufwand brauche. Ich weiß, was für Material ich dafür brauche. Ich weiß, wie schnell ich das anbringen kann. Und dann ist auch alles klar, ja. Und deswegen sind die Firmen, die sich auf ihr Gewerk oder ihre Spezifikationen im Gewerk auch spezialisiert haben, dann auch natürlich je nachdem halt preiswerter, weil die das natürlich auch schneller machen können. Es gibt dann wiederum andere Gewerke, die sind dann so spezifisch, da ist man dann teurer, wenn man das Gewerk kann, weil das einfach zu spezifisch ist, das Gewerk. Ja, also das kommt ja da auch immer drauf an.
Da ist es halt immer gut, mehrere Angebote auch zu haben. Ja?
Sowieso.
Wenn ich nur ein, zwei Angebote habe, ist das schwer zu durchschauen. Wenn ich jetzt 10 Angebote habe, dann sehe ich mal ungefähr einen Durchschnitt, und dann sehe ich auch die Ausreißer. Der ganz billig ist, vielleicht eher Finger weg oder nochmal genau hinterfragen, beraten. Ja,
genau.
Ist das seriös? Ja. Kann das sein? Oder hat sich der verrechnet? Kommt dann nachher noch irgendeine Nachforderung? Und der zu teuer ist, der sagt halt einfach, ey, ich habe kein Interesse. Ja, ist auch eine Aussage, aber es ist trotzdem nett, dass er überhaupt ein Angebot auch gelegt hat, abgegeben hat, weil schließlich der Bauer braucht ja auch Angebote, speziell wenn man dann als öffentlicher Auftraggeber unterwegs ist.
Richtig.
Da braucht er dann Angebote, und ja gut, dann hat er zumindest was abgegeben. Ja. Ich sage, wir grüßen, wenn einer grüßt, dann wird zurückgegrüßt.
Ja.
Und wenn ein Bauherr jetzt da eine Firma fragt um ein Angebot, dann grüßt sie auch zurück und schickt ein Angebot und sagt dann vielleicht sowieso auch durch die Blume, ich habe kein Interesse daran, ja, und bin deswegen einfach um Faktor 2 oder 3 teurer, damit ich den Auftrag auch ja nicht bekomme. Aber ich habe zurückgegrüßt, ich habe dir zumindest ein Angebot zukommen lassen. Ja. Und einige Öffentliche brauchen das dann auch, vor allem wenn dann zu wenig Angebote sind, dass die auch irgendwie weiterkommen. Also ich glaube, das ist so irgendwie ein ungeschriebenes Gesetz.
Ja, aber es ist ja, also würde mich jetzt auch mal interessieren, wie siehst du das? Das Thema hat man auch immer wieder. Jetzt habe ich beispielsweise, also gut, wenn ich gar keine Ahnung habe, ich habe gar keine Ahnung, was mich das preislich jetzt kosten wird, dann hole ich mir, ich spreche 6 Firmen an, 3 sagen mir von vornherein nein, jetzt kriege ich 4 Angebote auf den Tisch, dann kann ich vergleichen. So, jetzt haben sich 4 Firmen aus diesem Gewerk die Aufgabe oder die Mühe gemacht, sich die Angebote zu machen. Je nach Gewerk sind es auch Angebote, die man nicht innerhalb von 1-2 Tagen oder 1-2 Stunden erstellt, sondern da braucht man Händlerinformationen, da brauchst du nochmal vielleicht nochmal von bis dann nochmal auf andere angewiesen, musst noch die nochmal genau anschauen, die Pläne anschauen, die Planung anschauen und so weiter und so fort. Und dann gibst du was ab und dann denkst du dir, ja gut, jetzt habe ich es wieder nicht bekommen. So, ne? Also immer bekommt ja nur eine Firma bekommt den Auftrag, 3 gehen leer aus. Wie siehst du das, wenn ich jetzt beispielsweise eine Planung habe, also eine Kostenplanung habe vom Architekten, da habe ich ja zumindest eine Hausnummer, ich habe dann zumindest eine Richtung, wohin es geht. Und dann habe ich nochmal zusätzlich 2 Angebote. Das eine Angebot ist so ein bisschen drunter zu dem, was berechnet wurde, und das andere Angebot ist einfach ein bisschen drüber zu dem, was berechnet wurde. Würdest du sagen, das ist dann vergleichbar oder äquivalent mit 3 Angeboten, dass man sagt, okay, jetzt habe ich es vergleichbar da, weil ich natürlich das eine sozusagen die Kostenberechnung vom Architekten habe, dann habe ich ein Angebot, das ist ein bisschen drunter und ein Angebot, das ist ein bisschen drüber und beides gute Firmen, deswegen kann ich mich jetzt ruhigen Gewissens für den entscheiden, der jetzt ein bisschen drunter liegt, habe ich ein bisschen was gespart.
Jetzt habe ich die Frage nicht ganz verstanden, nochmal.
Die Frage ist, ob das sozusagen gleichwertig ist, wenn man halt nur 2 Angebote hat und eine Kostenberechnung
vom Architekten. Ach so, okay, dass das dann die dritte ist, ja.
Genau.
Naja, wenn ich nicht mehr bekomme, und gerade in Zeiten wie diesen ist es immer schwieriger, momentan Angebote zu bekommen, ich muss mich halt entscheiden. Also es nutzt nichts. Es ist der Faktor Zeit wahrscheinlich, der auch drängt, wo der Schuh drückt. Ja. Natürlich besser ist, wenn ich noch weitere 3-4 Angebote bekomme, aber es wird sich wahrscheinlich unterm Strich zeitlich nicht ausgehen. Irgendwann muss ich die Entscheidung treffen. Und ja, also wenn das seriöse Firmen sind, ja, warum dann nicht die günstigere nehmen? Also ist ja kein Problem. Ja. Preise schwanken immer wieder. Und vielleicht ist ja auch die billigere Firma, die hat da gerade ein Loch und ist froh, wenn sie das ausfüllen kann mit meiner Baustelle und bietet deswegen billig an, obwohl die auch wirklich also absolut tipptopp dasteht. Ja. Und die andere Firma ist halt ein Tick teurer, weil da hat sie halt nicht so gut Zeit, also will sie den Auftrag auch gar nicht so unbedingt haben und macht halt eine Spur teurer damit. Und somit kann ich die Honorarbeiter, die günstigere, nehmen. Ja. Das sind halt Sachen, die man nie erfahren wird, leider im Nachhinein, ja, ob dann die Strategie aufgegangen ist oder nicht. Aber ich sehe das mal so, ja.
Mhm. Sehr gut. Ja, sehr schön. Okay. Also, dann haben wir, glaube ich, wir kratzen jetzt schon an der Stunde. Die Zeit ist irgendwie verflogen. Waren ja auch spannende Themen, über die wir gesprochen haben. Fand ich super interessant. Wir merken doch, dass die Parallelen zwischen Deutschland und Österreich doch sehr, sehr, sehr groß sind und man sich da ruhig auch auf das Fachwissen von Österreich natürlich in Deutschland berufen kann und umgekehrt. Nicht umsonst gibt es eben ganz viele Firmen aus Österreich, vor allem wenn ich jetzt an Holzprodukte denke oder sowas, ja, die halt eben auch in Deutschland verwendet werden und aktiv sind. Von daher so Holzbaugeschichten oder sowas, das kommt ja sehr gern dann aus Österreich. Darf man ruhiges Gewissen machen. Haben wir noch was Wichtiges vergessen, was du sagen musst, Peter?
Nein, eigentlich, ich bin jetzt auch durch mit den Themen. Ja, die Stunde haben wir voll gemacht, ist wirklich schnell gegangen. Ja, und ich denke mir, ich hoffe einfach damit auch vielleicht laienhaften Bauherren dann ein bisschen auch geholfen zu haben und auch meinen Schülern, ja, die das sicherlich auch das ein oder andere Mal sich dann anhören müssen, diesen Podcast. Ja. Und vielleicht auch weitere Schüler irgendwo im deutschsprachigen Raum. Ja. Sind einfach ein wichtiges Grundverständnis, was nicht überall vorhanden ist von Haus aus, woher auch, ja. Und das sollte man wissen, bevor man sich eben auf auf so ein Abenteuer einlässt, Bauherr zu werden. Ja. Aber ja, soll ja gut gehen. Und wenn man das berücksichtigt, es gibt ja immer so Katastrophensendungen, wahrscheinlich auch im deutschen Fernsehen, wo halt Bauprojekte komplett schief gehen und dann nachher muss das Haus wieder rückgebaut oder abgerissen werden, weil einfach nichts gestimmt hat, weil die genau diese 5, 6 Bauweisheiten die Bauherren nicht berücksichtigt haben. Ja? Und die haben halt echt absolut meistens am falschen auf der falschen Stelle gespart, ja, und waren auch zu vertrauensselig und haben gedacht, ach nee, und der redet so nett und das passt schon und die können das, weil der hat die halt zugeschwatzt und hat, ist dann halt in irgendeiner Katastrophe dann geendet, ja. Und wenn wir das jetzt da schaffen, durch unsere Aufnahme, durch unseren Podcast jetzt da ein paar Leute damit zu retten aus dieser Falle, aus dieser Gefahr, da denke ich mir, dann hat sich das absolut ausgezahlt und dass das halt kein Albtraum wird, sondern dass das eine schöne Erfahrung wird und dass das auch dann funktioniert, dieses Abenteuer eben Bauherr zu sein und Bauherr zu werden.
Ja, sehr schön. Schön gesagt. Ein schönes Schlusswort. Besser hätte ich es gar nicht machen können. Und deswegen danke ich dir für deine Zeit. Ich danke dir, Peter, für dein Engagement auch. Ich meine, das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man da auch als Lehrer dieses Engagement hat und Bücher schreibt und dann auch im Podcast ist. Finde ich super, ja. Deswegen unterstütze ich das auch. Und wenn den Zuhörern nochmal irgendwie eine Frage einfällt, dann kann man die gern nochmal uns zukommen lassen. Und dann machen wir gerne auch nochmal eine zweite Folge, wo wir dann über gerne auch ein anderes Thema sprechen, ja. Also von daher danke dir, danke für deine Zeit und ich freue mich auf deinen Kontakt und wir hören uns.
Ja, auch danke für dein Engagement. Ja, du hast mir auch viel geholfen und meinen Schülern, ja, weil ich da auch schon einige Folgen verlinkt habe. Und gerne, ja, jederzeit wieder.
Sehr schön. Bis dahin. Tschüss, Peter.
Tschüss.